Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Wir begrüßen alle ganz recht herzlich, die am Autofahren sind, die daheim sind, die vielleicht sogar im schlimmsten Fall mit einer Grippe umeinander liegen. Aber wir hoffen natürlich das Beste, dass es euch gut geht. Der Sommer sollte dann irgendeinmal auch tatsächlich kommen. Der Regen sollte hören. Und wenn ihr vielleicht in einem Monat gehört, das Interview nachträglich, dann sagt ihr, was geht jetzt über den Sommer? Es ist ja wahnsinnig heiß, es ist ja 35 Grad. Und die ganzen Umweltpolitiker haben Rechte bekommen. So, keine dummen Sprüche. Wir begrüßen ganz recht herzlich den Felix Schneuweli bei mir am Mikrofon. Er ist Jahrgang 1961.
60.
60?
Ja.
Aber lass jetzt mal, das ist nicht wahr.
Also wenn ich schaue,
überall 1961. Das heisst, du hast irgendwie die Jahrgänge so ein bisschen umfiedeln.
Oh ja, vielleicht habe ich noch andere Sachen gefälscht in meinem Lebenslauf. Müssen wir mal prüfen.
Also, ich fange mal von vorne an. Bei mir am Mikrofon ist der Felix Schneuweli, Jahrgang 1960. Und wer kann rechnen, weiss, dass er irgendwann mal AHV wird bekommen.
Am 2. Oktober, also ab November bekomme ich AHV. Also, ich muss mich noch anmelden.
Ja, wie lange muss man sich vorher anmelden eigentlich?
3 Monate vorher muss man sich anmelden.
Und dann musst du aber irgendwie eine Ausgleichskasse haben, die ein bisschen speditiv ist. Wenn sie das verpassen, dann reicht es nicht.
Ja, also... Ich bräuchte jetzt das Geld nicht gerade schon ab dem ersten Monat. Aber
das heisst, du hast so gut verdient, dass du im Prinzip das nicht so verbrauchst. Ich würde schnell sagen, du bist bei Comparis. Comparis ist für uns Laien ein Vergleichsdienst. Du bist früher, glaube ich, bei Santé Suisse gewesen. Das heisst, du hast dich primär um eine Krankenkasse kümmern. Wir kommen dann nachher noch daran, dass es heute nochmal einen neuen Verband gibt, den Prio Suisse. Und es kommt niemand mehr daraus, welcher Verband was, wie, wo eigentlich macht und warum es so viele Verbände braucht. Aber bleiben wir noch schnell beim Felix Schneuweli. Wenn er redet, das werdet ihr dann hören, er hat einen ganz speziellen Akzent.
Dialekt, sieht man dann.
Ah, ein Dialekt? Ja, ja. Das ist ein Freiburger Akzent?
Ja, Seisler-Dialekt.
Seisler-Dialekt.
Reden nicht alle Deutsch-Freiburger gleich. Also zum Murten redet man in der Berndeutsch. Aber wir hier im Sensenbezirk, wir
reden Seisler-Deutsch. Aber das ist nicht ganz so schlimm wie Walliser-Deutsch, oder? Also euch versteht man schon einigermaßen.
Also ich hoffe es, ja. Ich arbeite in Zürich, dort muss man ab und zu mal Begriff erklären. Aber für mich ist das mit den Dialekten so ein bisschen, es hat zwei Aspekte. Oder Sprache kann einerseits als Kommunikationsinstrument sein, da muss in erster Linie ja verstanden werden. Aber es hat auch etwas mit Identität zu tun. Und für also, mich ist der Aspekt noch wichtig.
Du pflegst eigentlich die Dialekt?
Ja, ich pflege den. Also wir sagen natürlich, die Einheimischen sagen mir, du redest nicht ein lupenreines Seislerdeutsch, das ist mir eigentlich auch wurscht. Aber ich tue nicht switchen, wenn ich sozusagen im Zug nach Bern sitze.
Wenn du musst Auskunft geben den Medien, ist das meistens Hochdeutsch oder ist das eben auch Schweizerdeutsch?
Es ist beides, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, oft auch Französisch. Französisch rede ich auch gerne, ja. Obwohl es in der Schule Französisch gehasst habe. Aber ich habe in der Lehre Französisch gelernt und vor allem dans le Bistro de Fribourg. Là on apprend français.
Du bist jetzt immer noch tätig. Du bist eben noch nicht pensioniert. Du bist bei Comparis und du bist so ein bisschen, wollen wir sagen, das Gesicht gegen aussen von Comparis. Kann man das so sagen?
Ja, das war eigentlich auch die Idee von diesen zwei Comparis-Gründern, wenn ich weg bin von Santé Suisse. Und weg bin ich übrigens wegen dem Verbandstheater. Das hat sich dann abzeichnet, die Aufspaltung. Und ich habe gesagt, wir brauchen ein Gesicht für die Firma. Und ich habe gesagt, das mache ich sehr gerne, aber ich wollte nicht jede Medienanfrage weich gespielt haben, intern, sondern ich wollte Handlungsspielraum, wie ich Auskunft gebe, was ich sage, wie ich es sage.
Hast du das, das auch okay durchziehen können?
Das habe ich sehr gut durchziehen. Ja.
Also, auch wenn dein Arbeitgeber nicht der gleichen Meinung war, hast du trotzdem etwas dürfen sagen und das ist toleriert worden?
Der Punkt ist nicht einmal der. Der Punkt ist, dass wir eigentlich sehr, also wirklich ein gleiches Verständnis haben, was ist wichtig für Konsumenten, Marktmacht von den Konsumenten, also wirklich eine gleiche Grundhaltung, also eine liberale Grundhaltung, was Konsumenten betrifft. Und das ist mir persönlich ein Anliegen, oder? Ich habe liberale Grundhaltung als Konsument und ich fühle mich durch linke Konsumentenschutzorganisationen nicht vertreten. Und ich habe das Gefühl, es gibt noch viele Konsumenten so, dass sie sich durch linke Konsumentenschutzorganisationen nicht vertreten fühlen.
Darum
finde ich Comparis so wichtig.
Kommen wir vielleicht nachher noch darauf zurück, ja. Was ist eine linke Gruppe überhaupt und was ist eine rechte Gruppe und was ist eine liberale Gruppe. Schnell zurück zu Comparis. Wir haben die ja schon mal dürfen begrüßen hier am Mikrofon und dann haben wir über die Problematik geredet, dass Comparis in ein Verfahren geraten ist. Und zwar, Comparis sagt, wir sind ein Vergleichsdienst, wir zum Beispiel 10 Krankenkassen vergleichen miteinander und sagen dir, in deinem Alter, mit dem Einkommen und den Problemen, die du hast und so weiter, gehst du am besten zu dieser Krankenkasse, wenn du nicht so viel willst zahlen. Also ein Vergleichsdienst. Nachher ist Comparis aber als Makler plötzlich definiert worden.
Also von der FINMA.
FINMA, ja. Also die Finanzmarktaufsicht, hat es bei Comparis angeklopft, oder?
Es war sogar umgekehrt so. Also wir haben ja so ein Vergleichs-, ein Bewertungssystem gemacht für Krankenzusatzversicherungen. Oder Grundversicherung kann man ja simpel vergleichen. Oder jeder Versicherer muss die gleiche Versicherungsdeckung anbieten. Der Unterschied ist ein bisschen die Servicequalität und Prämienhöhe. Bei den Zusatzversicherungen ist es nicht gleich. Dort sind Produkte nicht direkt vergleichbar, weil nicht die gleichen Elemente in den Produkten sind. Auch bei den Autoversicherungen, auch bei den Hausratversicherungen, die sind nicht direkt vergleichbar. Dann haben wir so ein Bewertungssystem gemacht, dann hat die Versicherer gesagt, mal, das ist noch gut, aber tut doch das nochmal der FINMA präsentieren, dann nehmen wir uns noch Wunder, was die davon halten. Dann sind wir zu der FINMA gegangen, haben das System präsentiert und die haben es auch gut gefunden. Oder? Ich habe gesagt, mal, das Überzeugnis, wir haben es übrigens nie eingesetzt, jetzt, das System, die haben gesagt, mal, das Überzeugnis. Und dann haben wir ein paar Stunden haben wir über das geredet. Und beim Rausgehen sagt der eine, das ist der Markus Geisbühler, ist auch noch bei der FINMA, sagt, oh, aber eigentlich seid ihr ein Versicherungsvermittler. Und dann habe ich gesagt, nein, sind wir eigentlich nicht. Wollen wir eigentlich auch nicht sein, weil wir sind das Gegenteil. Wir gehen nicht zu den Leuten und tun irgendein Produkt aufschwätzen, sondern wir bieten einen Vergleich an und sagen, entscheidet selber. Und kein Versicherungsvermittler bietet zuerst einen Vergleich an und sieht, dass sie übrigens noch Konkurrenzprodukte, aber die verkaufen ich nicht, jetzt kannst du das da nehmen. Und darum sind wir Kinder, das ist schon das Grundverständnis. Aber die FINMA hat das dann anders gesehen. Zuerst hat es so lockere Gespräche gegeben und dann hat es geheißen, nein, ich sehe den. Und das ist eigentlich das Problem, das ich sehe. Also ich sage, man kann durchaus der Ansicht sein, übrigens für die Story abzukürzen, wir sind jetzt ein Versicherungsvermittler, das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Über das kann man diskutieren, sind wir einer oder nicht. Was ich nicht okay gefunden habe, ist das Vorgehen von der FINMA. Die FINMA sagt, ihr seid einer, Punkt.
Die technische Frage nimmt mich noch schnell Wunder. Wenn ich jetzt auf Comparis Webseite gehe und ich tue jetzt die Zusatzversicherungen vergleichen und entscheide mich nachher auf die Comparis Webseite, jawohl, die Firma Y möchte ich jetzt gerne nehmen und ich rücke dort ab.
Ja, dann bestellst du schon eine unverbindliche Offerte. Und das ist nicht das Gleiche wie bei einem Versicherungsvermittler. Bei einem Versicherungsvermittler also du schon sozusagen den Versicherungsantrag unterschreiben. Und der Versicherungsantrag ist juristisch schon ein Vertrag. Wenn der Versicherer ja sieht.
Was ist die Argumentation so vom Bundesverwaltungsgericht, dass der jetzt eben trotzdem einer sieht? Also, die sind eigentlich nicht Vertragspartner, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, aber die haben die Leute unverbindliche Offerten. Nein, das ist nicht ein Kickback. Pro Offertbestellung bekommen wir eine Gebühr, eine fixe Gebühr, egal ob der Vertrag daraus resultiert.
Also die sind eigentlich interessiert, dass er bei allen anfragt in dem Fall.
Dass es Offertbestellungen gibt, aber
das ist klar. 10-mal können wir die Vermittlungsgebühr, oder nein, nicht Vermittlungsgebühr, Offertgebühr.
Offertgebühr, aber trotzdem, wir haben trotzdem nicht das Interesse, dass jemand möglichst viele Offerten bestellt, weil der Versicherer sieht ja, wie viele Offerten von Comparis brauche ich für einen Vertrag. Und wenn er zu viele Offerten muss zahlen für einen Vertrag, dann sind wir nicht attraktiv. Darum haben wir nicht das Interesse, dass jemand einfach möglichst viele Offerten bestellt. Aber, und das ist eigentlich der Grund, warum dass wir sehen, wir sind kein Vermittler, wir verdienen nichts am Abschluss und wir wollen nicht für etwas haften, das wir nicht unter Kontrolle
haben. Wisst ihr nachher, ob ein Abschluss zustande gekommen ist oder nicht?
Nein, das wissen wir nicht. Da kann uns der Versicherer sagen, es ist ihnen zustande gekommen oder nicht. Wir können es nicht überprüfen. Und darum wollen wir auch nicht für das vergütet werden. Wir wollen nicht für etwas
also du bist eigentlich heute immer noch der Überzeugung, der Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht ist falsch?
Das ist falsch, aber es ist ein Gerichtsentscheid und das ist zu akzeptieren. Das ist wie ein Entscheid an der Urne. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren.
Wie hätte das Businessmodell müssen ändern, damit das nicht so rausgekommen wäre?
Also das haben wir sogar gemacht, aber das hat der FINMA nicht genügt. Wir haben eine Versicherungsvermittlungsfirma, das ist Optimatis und die ist auch registriert bei der FINMA. Und wir haben die FINMA gesehen, wir tun jetzt die Offertstellung, läuft über Optimatis und die ist, von euch, die ist bei euch akkreditiert, die könnt ihr kontrollieren. Aber das hat der FINMA auch nicht genügt. Und vor allem, auch ein Grund, warum wir auch dagegen waren, wir haben gesagt, ob wir jetzt eine Offerte übermitteln an einen Versicherer oder zum Beispiel Google einen Klick verkaufen an einen Versicherer, ist eigentlich das Gleiche. Oder? Es gehen potenzielle Kundendaten gehen entweder von uns zu einem Versicherer oder von Google zu einem Versicherer. Und wir sehen, wir haben keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber Google.
Und Google hat einen Vorteil, bei denen reicht der Klick schon. Oder?
Ja, genau.
Bei euch muss er aktiv werden, muss eine Offerte verlangen. Oder?
Genau.
Sonst kommen wir gar nicht über.
Ja.
Oder habt ihr noch eine Basis-Fee, also dass sie überhaupt aufgeschaltet werden?
Nein, dass sie aufgeschaltet werden, ist nicht Fee, aber wir haben auch noch ein Marketing. Oder? Also man kann ja auch noch Werbung machen bei uns. So.
Also
es gibt einerseits die Offertbestellung und dann gibt es Marketing. Aber da kann der Kunde oder der Versicherer sagen, was er will bei uns und was er nicht will. Aber das ist unabhängig vom Vergleich. Also ein Kunde kann nicht, außer er macht Werbung, aber er kann nicht irgendwie sich einen Platz auf dem Ranking kaufen.
Aber wie kann ich jetzt Comparis eigentlich vertrauen? Also ich gehe jetzt zum Bundesverwaltungsgericht, gehe den Entscheid lesen und sehe, ihr seid eigentlich ein Makler auf eine Art. Oder? Ihr seid ein Verkäufer, seid ihr. Und jetzt sagt ihr, ich bin auch noch ein Vergleich. Und jetzt gehe ich auf eure Seite drauf und dann muss ich mir halt gleich immer sagen, oh, ist echt dort im Hintergrund gleich noch irgendetwas, wo von dem kommen wir etwas mehr über und von dem kommen wir weniger über. Und darum seid ihr sehr eigentlich interessiert, dass es eher da ist.
Also Vertrauen kann man aus verschiedenen Gründen. Einerseits die Userzahlen. Also es sind so viele User, also so viele Nutzer, die Comparis. Man kann sagen, im Durchschnitt ist jeder Schweizer, jede Schweizerin etwa 10 Mal auf der Plattform pro Jahr. Also sehr viel Traffic. Das Zweite ist Medien. Medien sind gute Beobachter. Also wenn wir etwas machen, das nicht gut ist, das ist auch schon passiert, dann geht es relativ schnell an Mediengeschichte. Und das ist eigentlich, ich finde, die mediale Kontrolle ist viel effizienter als die durch die FINMA. Und jetzt sind wir auch noch durch die FINMA kontrolliert, aber die FINMA hat ja nie etwas beanstandet. Die FINMA hat nur gesehen, ihr seid ein Versicherungsvermittler, aber die FINMA hat nie gesehen, ihr macht das und das und das nicht gut. Das ist wichtig.
Ja. Die macht ja nicht nur Krankenversicherungen-Vergleiche. Die hat auf der Plattform ganz andere Sachen. Die hat auch zum Beispiel Immobilien drauf. Also ich kann bei euch gratis eine Immobilie
inserieren.
Und dort hat er gar nichts. Oder? Das kann ich gratis machen. Und auch wenn ich die Immobilie verkaufen kann, zahle ich euch gar nichts.
Richtig, ja. Und das ist wichtig, da haben wir ja so eine ähnliche Rolle wie Google, oder? Wir sind ja sozusagen an so einer Sammelplattform. Also bei uns sieht man alle Inserate, die es auf einer anderen Plattform auch gibt. Und das erleichtert ja dem, der eine Wohnung sucht, er muss dafür nicht auf 4 oder 5 Plattformen gehen.
Die saugen dir dort ab?
Die saugen wir dort ab, ja.
Was dürfen dir das absaugen?
Ja, das finden nicht alle gut. Das ist auch noch interessant. Oder? Es gibt Anbieter, die das gut finden, die sagen, ja, wenn man unser Inserat, das der Kunde zahlt, auch noch bei Comparis sieht, dann erhöht das die Chance, dass die Wohnung schneller fortgeht. Oder? Also
der Verkäufer, der Wohnungsverkäufer, aber jetzt der Plattformenanbieter.
Der Plattformanbieter. Weil der Plattformanbieter kann einem Verkäufer sagen, ja, seht ihr, das ist bei Comparis auch drauf. Und alles, was bei Comparis drauf ist, das geht schneller weg.
Also ja, aber ich kann dir ja sagen, das nächste Mal komme ich gar nicht mehr zu euch. Ich gehe direkt zu Comparis.
Das kennt ihr, ja. Da kommt die Konkurrenz. Ja.
Aber eure Plattform ist nicht so toll gemacht, denke ich, im Immobilienbereich. Habe ich dir das nicht letztes Mal schon gesagt?
Ja,
und wie du, die hat es nicht korrigiert, oder?
Ich finde, dort haben wir wirklich Verbesserungspotenzial. Aber für uns ist auch wichtig, unsere Marke ist halt nicht so sexy. Also wir sind ein bisschen langweilig.
Nein, es ist rein technisch. Technisch sind ein paar Probleme. Also, ich sage jetzt, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, oder? Du sagst, ich will eine Gewerbfläche vermieten, oder? Und dann fragst du dich, wie viele Zimmer? Dann sagst du, ja, das ist ja nicht Zimmer, das ist eine Gewerbfläche. Und dann sagst du, ich will weitergehen. Dann sagst du, geht es irgendwie nicht. Ja. Allenfalls ist ja das korrigiert worden mittlerweile. Also ein paar Sachen drauf, die so ein bisschen, ja, naja, oder?
Ja. Genau. Also, man kann sich
hast du schon mal selber probiert, auf dieser Plattform eine Wohnung zu vermieten oder so etwas? Oder zu verkaufen?
Nein, ich vermiete zwar privat 6 Wohnungen, aber ich habe es noch nie gemacht, weil sie ging besetzt.
Ja. Das ist verrückt, du brauchst das gar nicht.
Ja.
genau. Also nochmal, eben das Absaugen von den anderen.
Wie es ist nicht das Absaugen, es ist, die Inserate bleiben ja auf dieser Plattform. Ja,
also, du machst Copy-Paste, machst du, oder?
Wir machen es einfach transparent. Also man sieht sie auch bei uns, oder? Aber es ist ja nicht weg auf der Primärplattform.
Nochmal, also du kannst natürlich Verkehr, du kannst Plattformenverkehr auf Comparis herbringen, dann sie die Liegenschaften drauf anschauen. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ich mache Scout 24 oder irgend so einen, oder? Dann gehen sie gar nicht mehr drauf, sondern werden schon fündig auf Comparis und hoppla, oder? Aber habt ihr noch nie Schwierigkeiten? Ist noch nie jemand juristisch gegen euch vorgegangen, der gesagt hat, ich sage jetzt beispielsweise Simons Kalb 24, der dürft bei uns das nicht mehr abholen?
Nein, also juristisch nicht, aber technisch.
Ja. Das ist verhindern?
Ja.
Und das schafft ihr daran, dass ihr das gleich wieder holen könnt?
Ja, wie für uns ist Markttransparenz ist das wichtig. Also wir sagen, der Konsument soll möglichst Markttransparenz haben. Das stärkt seine Marktmacht. Und darum sind wir daran interessiert, dass man, wenn wir etwas anbieten, dass man möglichst alles sieht. Das ist übrigens auch bei Versicherungen. Oder? Also wir haben ein Interesse daran, auch wenn der Anbieter nicht mit uns kooperiert, dass wir dem Konsument alles zeigen, was man ihm zeigen kann. Oder? Das ist wirklich wichtig, die Transparenz. Oder? Und die Transparenz wird oft von den Anbietern erschwert. Und das ist eigentlich auch logisch. Oder? Alle Unternehmen reden von Wettbewerb. Aber eigentlich im Alltag hat keiner den Wettbewerb gegeben. Am liebsten wollte jeder einzigartig sein und nicht mit der Konkurrenz vergleichbar.
Also, ihr lebt auf Comparis heute immer noch von Vergleichen. Anzeigen machen, Vergleichenmöglichkeiten machen. Oder gibt es noch andere Dienste, die darauf sind, die die Leute generell brauchen?
Nein, es sind Vergleiche und alles, was hinter dran ist. Also einerseits Offerten bestellen, andererseits Werbeeinnahmen oder auch Gütesiegel. Oder? Wenn wir es irgendwie einen Vergleich machen, haben wir auch Gütesiegel. Verkaufen wir.
Ja. Wie ist Konkurrenz durch KI? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Gemini bei Google drauf gehe und ich sage, Google, ich bin 42 und ich möchte gerne eine halbprivate Versicherung haben und dort würde ich gerne das und das drin haben. Und, oder ChatGPT beispielsweise oder bei Microsoft. Ist das eine Konkurrenz für euch?
Ja, das wird die Welt total verändern. Das wird auch Vergleichsportal total verändern. Also, ich sage mal, es gibt so drei Phasen. Die Anfangsphase der Vergleichsdienst war, man hat quasi keine Konkurrent, weil auch die Anbieter nicht fit waren, auf dem Online-Bereich zu Kunden zu kommen. Dann ist die zweite Phase gekommen, Google. Also, die Leute googeln. Also das heisst, auch als Plattform muss man bei diesem Google-Ranking oben dran sein, oder? Und das heisst, das kostet etwas. Und jetzt kommt sozusagen die dritte Phase, das ist sozusagen eben ChatGPT und Co. Und das sind andere Suchverhalten. Und da arbeiten wir dran, oder? Und das ändert sozusagen die ganze Präsentation. Und eigentlich hat es auch positive Effekte, weil relevante Informationen werden wichtig. Und bei Google sind es sozusagen Schlagwörter, die wichtig sind. Sozusagen auch immer noch Content drin, auch immer noch inhaltlichen Zusammenhang. Aber bei diesen ganzen LLM ist es wirklich Inhalt und Relevanz und Information.
Aber braucht es denn euch in Zukunft überhaupt noch? Oder?
Ja, weil all die ChatGPT und Co. die suchen ja nach relevanter Information. Und auch bei denen müssen wir sozusagen als relevante Informationsquellen erkannt werden. Das ist für uns ganz wichtig. Und da bin ich ganz sicher,
aber
da
werden wir eine Chance haben. Wenn ich jetzt die Immobilienplattformen nehme, also der Eintrag von der Immobilie auf Comparis selten. Er geht eigentlich auf eine Immobilienplattform, er tut es dort eintragen und ihr saugt es ab oder macht Copy-Paste zu euch rüber. Und jetzt ist die Immobilie auch bei euch und jetzt geht die KI und grast das Internet ab. Und jetzt sage ich, ich suche eine 4,5-Zimmer-Wohnung in Zug zum Beispiel. Oder? Dann ist ja die Frage, die braucht sie euch gar nicht, weil ihr seid ja nur eigentlich eine Kopie vom Original. Und ihm lenkt ja, wenn er das Original abgesucht hat. Oder? Und dann gibt mir die Auskunft, jawohl, oder Schützenmattstrasse 24 hat es die Wohnung.
Ja, richtig. Also die Frage ist ja, nochmal, also eine KI braucht ja Information, um sozusagen herauszufinden, ja, ist jetzt das irgendwie die 3,5 Zimmer, das, was ich suche, matcht das mit dem Angebot, oder? Also, da kann KI viel machen. Und dort bin ich sicher, dort werden wir unterstützen können. Und für uns ist das wichtig, dass wir eben für LLM relevant sind. Und LMM braucht primär Informationsquellen. Und das sind nicht nur die Inserate, sondern das ist wirklich auch das Matching. Oder? Eben, ob es eigentlich ein Stelleninserat ist, ein Wohnungsinserat oder eine Partnersuchinformation. Eigentlich geht es gegen passt das Angebot zu diesen Wünschen, die ich habe.
Oder ist Comparis aber durch das halt trotzdem ein bisschen in Frage gestellt?
Ja, ich würde sagen, herausgefordert.
Also, seid ihr dran?
Wir sind voll dran.
Was macht ihr denn sehr viel. Die Software wird umgebaut, die Plattform wird umgebaut. Was macht ihr?
Ja, auch unsere Hintergrundinformationen werden angepasst, auch intern. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein Projekt, wo die Leute, die Auskunft geben am Telefon, dass die eben mit ChatGPT die interne Information absuchen und gerade schnell aufgrund von unseren internen Informationen an einen Nutzer die richtige Antwort
geben. Das ist ein spezialisiertes ChatGPT, wo nur auf eure Ressourcen zugreift?
Genau, wo man sieht, sucht nicht im ganzen Internet, sondern sucht nur Comparis intern.
Ja. Ach, und die hat sich für ChatGPT entschieden, also für OpenAI entschieden?
Nein, das ist ein anderes Produkt.
Also ist es nicht ChatGPT?
Nein, es ist nicht ChatGPT. Es ist ein LLM, aber es ist nicht ChatGPT.
Felix Neuli, wir haben jetzt so ein bisschen Comparis angeschaut. Du bist jetzt schon lange dort, oder? Weit über 10 Jahre.
Im November sind es 14 Jahre. Ich war in meinem Leben nie so lange bei der gleichen Firma gewesen.
Und du hast gesagt, ich bin gegangen bei der Santé Suisse, weil ich gemerkt habe, es fängt an zu kriseln in diesen Verbänden. Und wenn ich jetzt 14 Jahre zurück muss schauen muss, und du hast schon gemerkt, es fängt an zu kriseln, und der Prio Suisse ist ja jetzt erst auf Anfangs 2025 in Kraft treten oder hat davon funktionieren. Also hast du 14 Jahre vorher gespürt, da tätscht es irgendwann?
Ja, natürlich. Also wir haben das auch gemerkt. Oder? Weil der Ausgangspunkt war eigentlich ganz simpel gewesen. Die grossen Krankenversicherer haben gefunden, wir wollen nicht mehr über Mitgliederbeiträge und die hat man pro versicherte Person. Oder hat man die zahlt. Wir wollen nicht mehr mit Mitgliederbeiträgen Dienstleistungen finanzieren, die primär den Kleinen helfen, am Leben zu bleiben. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt tun wir Politik, die muss man kollektiv finanzieren über Mitgliederbeiträge von Dienstleistungen trennen. Aber das hat man nicht sauber umgesetzt. Oder? Und dann hat es zu weiteren Unzufriedenheiten geführt, weil sozusagen faktisch ist es gleich so, wenn man Dienstleistungen nicht bei Comparis bezieht, wird man geschnitten. Oder? Und das war nicht gut gewesen. Und die Unzufriedenheit bei den Grossen ist grösser geworden. Und dann hat es ja zuerst mal die Allianz der Schweizer Krankenversicherer gegeben. Das hat, glaube ich, etwa 2 Jahre lang funktioniert. Und jetzt der Nachfolgeverband Cura Futura. Ich habe das von Anfang an nicht gut gefunden. Ich bin ja sehr für Wettbewerb, aber eine Branche muss nicht den Wettbewerb von der Idee entwickeln. Eine Branche muss wirklich mit klaren Positionen auftreten gegenüber der Politik. Oder? Und es gibt andere Branchen, die auch verschiedene Verbände haben.
Warum hat man sich denn nicht einigen in diesem Santé Suisse-Sinn? Also, du hast gesagt, Santé Suisse sind alle dort gewesen, plötzlich jetzt anfangen zu kriseln. Dann ist Cura Futura aufgebaut worden. Ich glaube, KPT war einer der Gründer von dieser Cura Futura.
Und die sind noch bei Santé Suisse. Zuerst war die Allianz, dort war Groupe Mutuelle dabei, dort war Helsana, KPT und Sanitas.
Also, die sind dann schon austreten aus der Santé Suisse?
Nein, eben nicht.
Sie haben nicht
alle austreten, es waren einige bei beiden gewesen. Und dann habe ich gefunden, also das ist das Blödste von allen Varianten.
Okay, und dann ist die Cura Futura gekommen.
Und dort war es dann klar gewesen, entweder Cura Futura oder Santé
Suisse. Das sind noch die ersten Grossen, sind die Cura Futura über.
Ja.
Und nachher hat man jetzt auf dem Gerüst von der Cura Futura hat man jetzt die Prio Suisse aufgebaut.
Ja, Gerüst und, in den Räumen von Cura Futura. Also ja, die Organisation ist frisch und Personal.
Die juristische Person hat man auch gebraucht, oder? Also man hat eigentlich auch alles gebraucht von Cura Futura. Ne?
Ja, außer Personal hat man von Santé Suisse genommen. Also man hat, Personal ist von beiden Verbänden arbeitet, wo Politik und Kommunikation
Was bedeutet macht. Das eigentlich für Santé Suisse heute? Ist Santé Suisse nur eine Rumpffigur?
Santé Suisse ist das, was man eigentlich dann bei dieser Reorganisation wählen hat. Also Santé Suisse ist jetzt nur noch die Serviceorganisation. Also die bieten Servicedienstleistungen für die Versicherer und zum Teil auch für die Behörden. Also zum Beispiel, es gibt ja SASIS, das ist ein Teil von dieser Santé Suisse Serviceorganisation. Die tut zum Beispiel Daten von den Krankenversicherer konsolidieren für das Bundesamt für Gesundheit.
Also ein Rechenzentrum, kann man sagen,
genau, ein bisschen. So, bis ja.
Und, aber alles, was politisch ist strategisch,
ja.
Hat mit Saint-Suisse nichts mehr zu tun.
Hat mit Saint-Suisse
nicht mehr. Also es geht kein Journalist mehr zu Saint-Suisse
gefragt. Die gehen schon noch, aber am Anfang hat es auch noch so ein bisschen Problem gegeben diesbezüglich. Aber ich glaube, jetzt ist es ziemlich klar, Saint-Suisse gibt keine politischen Statements mehr ab.
Saint-Suisse ist in der Region Solothurn vertreten.
Das ist eine Tradition, oder?
Und Brio Suisse ist jetzt Bern.
Ja.
Was heisst das? Also Saint-Suisse hat in diesen Jahren, bei diesen Gestürmen, die es gab, bis es jetzt wieder eigentlich zu einer klaren Lösung gekommen ist, auch wahrscheinlich müssen Personal abbauen?
Da bin ich nicht sicher, ob man dort wirklich Personal abgebaut hat. Weil das Personal, Politik und Kommunikation, also da sind die meisten Leute, einige sind gegangen, aber andere sind eben zu Brio Suisse,
gewesen. Also Saint-Suisse kann man sagen, die bleibt?
Also die Service-Organisation, die bleibt ja kürzlich gerade mit dem Präsidenten geredet. Also der Präsident ist ja genau der Martin Landolt, der war früher Nationalrat. Und der präsidiert die Service-Organisation, hat man auch gesehen, dass sie happy. Jetzt sind der Verwaltungsratspräsident von einer Firma und müssen sich nicht mehr um Politik kümmern. Also
sie aber gewählt ist er eigentlich worden als Ex-Parlamentarier, williges politisches Verständnis hatte.
Unbedingt, ja.
Und jetzt kann er sich nur noch mit Computer rumschlagen.
Oder mit Geschäftsmodell. Also er ist ja auch ehemaliger Banker, oder? Also von dem her gesehen.
Jetzt, was bedeutet das für Comparis, die ganze Geschichte jetzt? Was, die Verbände, so, eben Saint-Suisse als Serviceerbringer und Prio Suisse als politisches Element, was bedeutet das für deinen Alltag?
Also sagen wir mal, für die Firma Comparis bedeutet es nichts, weil Comparis arbeiten ja mit einzelnen Versicherern zusammen. Ich sage mal jetzt für das Selbstverständnis von Comparis, eben Marktmacht für Konsumenten. Also dort sehe ich eigentlich genau die gleichen Herausforderungen. Und ich finde eigentlich, Krankenversicherer haben es ging noch nicht wirklich geschafft, als glaubwürdige Treuhänder von den Versicherten aufzutreten in der Politik. Und ich bin sicher, wenn sie das wirklich besser machen würden, dann hätten wir nicht alle Jahre ein paar Jahre an Einheitskasseninitiativen, wo die Branche mit einem Millionenbudget muss, dagegen ankämpfen muss. Und das war eigentlich dann noch mein Bestreben. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass der gemeinsame Nenner der Branche der Kampf gegen eine Einheitskasse ist, sondern wir müssen eine positive Botschaft haben. Eine positive Botschaft ist übrigens nicht einfach simpel Kosten runter, weil Kosten kann man nicht kontrollieren. Ich finde es schlecht, wenn eine Firma den Kunden geht und sagt, ihr müsst weniger konsumieren, ihr seid zu teuer, sondern eine Firma muss den Kunden sagen, egal wie viel du konsumierst, egal wie viel du brauchst, wir sorgen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist das, was wir sicherer müssen machen.
In der Schweiz gehen wir langsam aber sicher gegen die 100-Milliarden-Grenze im Bereich Medizin. Also was sind die Gesamtkosten rund um die Medizin umeinander? 100 Milliarden. Wir müssen das vielleicht schnell ein bisschen vergleichen. Wir haben das Bruttoinlandprodukt, glaube ich, etwa von 800 Milliarden. Und 100 Milliarden haben mit der Medizin direkt oder indirekt zu tun, wo die Krankenkassen irgendwie bei sich durchlassen, wo sie müssen begleichen müssen, sei das ambulant oder sei das im Spital. Das ist eine gewaltige Zahl.
Ja, das sind etwa 11,5% vom Bruttoinlandprodukt, von der gesamten Wirtschaftsleistung. Aber es ist nicht alles Krankenkasse. Oder? Von diesen 100 Milliarden ist gut die Hälfte ist KVG. In den letzten Jahren hat man mehr von diesen Gesundheitsausgaben in das KVG eingedrückt. Aber trotzdem ist fast so viel normal, geben die Leute noch für Gesundheitsdienstleistungen aus. Also nicht nur Medizin gemäss KVG. Das ist schon interessant. Oder? Auf der einen Seite jammern wir jeden Herbst über die steigenden Krankenkassenprämien. Auf der anderen Seite gibt die Bevölkerung noch mal fast so viel aus für Gesundheitsleistungen außerhalb von diesem System.
Du hast eine Schätzung abgegeben, 2026, dass die ganze Geschichte noch mal 4% teurer könnte werden. Wir haben 3 Jahre hinter uns, zwischen glaube ich, 6-8%, was jedes Mal teurer geworden ist. Wann hört das endlich auf?
Also zuerst muss man sagen, eben die 3 Prämien-Schocks hintereinander, das ist Politversagen. Das hat nichts zu tun mit der Kostenentwicklung, sondern das hat mit dem politischen Druck auf die Reserven der Krankenkassen etwas etwas zu tun. Und das ist nicht das erste Mal. Und das nervt mich, dass die Politik aus vergangenen Fehlern nicht lehrt.
Kannst du schnell erklären? Das heisst, wenn sie die Reserve nicht hätten müssen abbauen, sondern hätten dürfen Reserve, hätten sie auch
behalten.
Auch hätten sie mal schlechte Jahre durchziehen
können. Genau, für das sind eigentlich die Reserven da. Die Reserven sind da, dass nicht jede Kostenschwankung zu einer Prämienschwankung führt. Also eigentlich müsste die Prämienvolatilität kleiner sein als die Kosten.
Aber ist das nicht eigentlich noch gut? Dann tut man nämlich der Bevölkerung echt zeigen, was wieder passiert ist, oder?
Wenn ich
Reserven anöffne, oder? Dann tue ich im Geheimen gleich die Kosten hoch halten, damit ich dann, wenn es dann schlecht wird, dass ich das nicht zugeben muss, dass ich das angeöffnet habe.
Nein, ich sehe es positiv, oder? Ich sage, ohne das Reserventheater hätten wir in den letzten Jahren pro Jahr Prämien um jeweils knapp 3% erhöht. Das geht am Haushalt, am einzelnen Haushalt ein bisschen Planungssicherheit.
Aber es wäre früher teurer gewesen, weil die Krankenkassen hätten müssen Reserven anöffnen.
Wir würden heute etwa gleich viel zahlen. Übrigens, die Höhe von der Reserve, über die kann man streiten. Ja, aber das ist um ein regulatorisches Problem. Also die Überregulierung hat dazu geführt, dass jetzt ein Krankenversicherer mehr Reserven müssen haben als in Anfangszeiten des Krankenversicherers.
Aber ist das nicht fast ein Schienengefecht, das du hier bringst? Ein bisschen, ich tue eigentlich denen voraus das Geld abzapfen am Konsument, lege das neu an, damit, wenn der Teure kommt, tatsächlich, damit das nicht so merkt, dann nehme ich halt das aus den Reserven raus. Er hat es ja schon gezahlt.
Ich sage mal einfach abfedern. Ich sage, mir ist es lieber, eben die Prämien, wenn die Kosten stetig steigen, dass auch die Prämien stetig steigen. Und wie wir die Kosten entwickeln, keine Bremse, das ist ein anderes Thema. Aber nochmal, die Reserven sind da, dass nicht jede Kostenschwankung zu einer Prämienschwankung führt. Und ich finde das positiv, ja. Und das Zweite, was ich auch positiv finde, also in der Vergangenheit, also wenn man sozusagen die Resultate der Krankenversicherer an den Kapitalmärkten betrachtet, muss man sagen, unterm Strich haben die Versicherten profitiert. Also mehr profitiert, als wenn sie das Geld auf das Sparkonto tun.
Von was hätten sie mehr profitiert jetzt?
Sie haben mehr profitiert vom Ertrag, den Krankenversicherer mit der Reserve machen. Ja. Das Geld gehört ja den Versicherten. Die Reserven die gehören den Versicherten. Und Krankenversicherer machen etwas Positives. Darum habe ich das Gestürm und die Reserve nie begriffen. Und darum habe ich nie begriffen, warum dass man diesen Fehler dreimal gemacht hat. Also Dreyfus hat nicht gemacht, Pascal Couchepin hat nicht gemacht und Alain Berset hat nicht gemacht. Und nach jeder erzwungenen Reservensenkung hat es mehrere Prämienschocks gegeben. Und die Prämienschocks, die sorgen für Unruhe im System und kosten Haufen. Also es wäre vermeidbar.
Bei mir am Mikrofon ist der Felix Schneuli. Er ist beim Comparis Vergleichsdienst angestellt. Und er ist aber einer, der eigentlich das Maul auch zwischendurch auftut, wenn andere sagen, oh, das hättest du jetzt vielleicht gescheitert nicht gemacht. Und wenn man das in den sozialen Medien macht, dann tut man sich natürlich auch Gegner schaffen. Wenn man klipp und klar ist und sagt, so sehe ich das, dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die das eben anders sehen. Und du hast so einen ganz speziellen Gegner, das ist der Andreas Keusch. Der Andreas Keusch ist sehr spannend, das zu sehen. Wenn du etwas schreibst, dann kommt ein relativ schneller Replik.
Und meistens ist die Replik copy-paste.
Okay. Und er sagt zum Beispiel über Felix Schneuli, er gibt somit nur zu, was er nicht mehr glaubwürdig politwirtschaftlich zu vertuschen versteht. Also, das ist so Sachen, die kommen. Er sagt eigentlich, du bist ein Kassenlobbyist und du bist gar nicht effektiv zugunsten der Konsumenten und im Vergleich da.
Ja, jetzt sind wir genau bei dem, was ich vorhin gesehen habe. Also ich habe als Verantwortlicher für Politik und Kommunikation von Santé Suisse gesehen, ich bin der einzig Lobbyist in der Schweiz, der alle Schweizer vertritt. Das sind nämlich die Versicherten. Und darum finde ich das eigentlich als Kompliment. Wenn man mir sagt, ich sei ein versicherter Lobbyist, dann finde ich das gut.
Ja, er sagt, du bist der Lobbyist von den Firmen.
Ja, dann müsste er eben argumentieren und das macht er nicht. Oder? Weil, also, ich kann zu jedem Statement stehen, das ich mache. Ich habe die Krankenkasse auch schon kritisiert. Das ist auch schon vorgekommen, dass Krankenkassen Comparis droht haben. Sie könnten den Vertrag mit Comparis, wenn ihnen irgendetwas nicht passt hat, was ich gesehen habe, öffentlich. Und dann muss ich sagen, unsere zwei Firmengründer, die stehen zu nehmen. Oder? Also die stehen zu der Kritik, die ich äußere, wenn sie sachlich äußere. Und das ist das ist wichtig für unsere
Unabhängigkeit. Bist du noch nie zitiert worden im Büro und hat gesagt, Felix, das ist jetzt gerade ein bisschen heftig gewesen?
Ich habe auch schon Kritik einstecken intern und dann habe ich mir rechtfertigen können. Ich konnte argumentieren, warum habe ich das gesehen. Ich bringe ein Beispiel. Also ich sage ja, schon lange ging, statt, bevor wir das nächste Mal über die Einheitskasse abstimmen, sollten wir die Einheitskasse mal testen in einem Kanton. Oder? Und wenn ich das erste Mal öffentlich gesehen habe, da ist wirklich ein interner Sturm gekommen. Dann habe ich das erklärt und gesagt, hey, also wir sind doch nicht einfach aus ideologischen Gründen für diesen Kassenwettbewerb. Wenn der Kassenwettbewerb für Konsumenten keine Vorteile hat und wenn man das beweisen kann, das finde ich es nicht mehr okay, dass man mit dem Geld verdient. Ich bin überzeugt, dass der Kassenwettbewerb unterm Strich den Konsumenten mehr bringt als Ersatz. Klar kostet jeder Wettbewerb etwas, weil Wettbewerb ist auch Werbeaufwand, Marketingaufwand, heisst mehrere Anbieter, heisst Doppelspurigkeiten. Man heisst Überkapazität, das ist auch im Wohnungsmarkt, das ist auch im Arbeitsmarkt. Also, aber Wettbewerb ist unterm Strich positiv. Also das ist übrigens nicht einfach Ideologie, sondern das ist Evolution. Evolution ist Wettbewerb. Also das ist in unseren Genen drin. Oder? Die Frage ist, wie man diesen Wettbewerb gestalten. Aber nochmal kurz zusammengefasst, ich finde, man sollte die Einheitskasse, das Monopol mal in einem Kanton testen, 5 Jahre lang, und dann vergleichen und dann sieht man, was besser ist. Und dann können wir die nächsten Abstimmungen faktenbasiert machen.
Der Andreas Keusch bringt auch etwas, was für mich sehr vernünftig tönt. Das ist das sogenannte WZW. Er redet von Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Er sagt, die 3 Punkte werden nicht super berücksichtigt rund ums Medizinumfeld. Und so kommen wir die Kosten eigentlich nie in den Griff über.
Dort hat er recht. Ja. Dort sind wir uns ja auch einig. Ich behaupte aber, dass die Grundsätze, eben, dass jede medizinische Leistung, die eine Kasse vergütet, muss wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sein, dass man die Grundsätze eigentlich in den alternativen Versicherungsmodellen am besten kann umsetzen kann. Und dort habe ich eine andere Auffassung als Andreas Keusch. Andreas Keusch findet die alternativen Versicherungsmodelle jenseits von Gut und Böse, er findet sie gar nicht gut. Man braucht auch den Begriff von Korruption. Er wirft ja auch mir vor, dass ich irgendwie systemkorrupt bin, ohne dass er mir konkret vorwirft, wo bin ich. Also, wenn ich etwas garantieren kann, ist es.
Hat ihn auch schon mal getroffen gegenseitig? Weißt du, damit er mal zusammenhocken und nach austauschen konnte? Weil das ist ja zum Teil heftig, was da hin und her geht.
Also, ich habe ihn auch schon gesehen an einer Veranstaltung. So. Aber, nein, also wirklich so also 1:1, also ohne irgendwie Publikum noch nie.
Also kein Kaffee getrunken zusammen?
Nein, aber würde ich jederzeit gerne machen. Also ich bin völlig offen für jegliche
Einladung. Die Einladung, die gilt.
Die gilt auf jeden Fall, super. Klar. Ja.
Bei den Vorbereitungen für das Gespräch bin ich über die Hirslandengruppe und über Swiss Medical Network gestolpert. Und hast schnell geschaut, was gehört eigentlich zu der Hirslandengruppe und was gehört zu dem Swiss Medical Network. Und da habe ich also gestaunt, das ist eine riesige Sache. Also für mich sind bis jetzt, es hat ein Inselspital gegeben, es hat ein Unispital Zürich und Basel und so weiter gegeben. Und jetzt sehe ich hier, dass hier Dutzende von Spitälern fusioniert werden, mehr oder weniger, in eine Gruppe. Was hat das wiederum für einen Einfluss auf die ganzen Versorgungen? Was hat das für einen Einfluss auf die Kosten? Gehen die eher oben runter oder werden die noch höher, weil wir noch mal irgendwie eine Gruppe zwischendrin haben, die auch noch mitverdienen will? Wie siehst du die beiden grössten Schweizer privaten Gruppen?
Also ich sage, das ist auch Teil von diesem Wettbewerb, wo übrigens ging mehr eingeschränkt wird. Also ich finde, eben, nochmal, also der Wettbewerb ist grundsätzlich gut. Die Frage ist, was sind die Spielregeln von diesem Wettbewerb? Und wir haben ja Behörden genehmigen die Tarife, auch für private Spitäler. Und ich sage, wenn man mit so Vorwürfen kommt und sagt, ja, jetzt hat die Spitalgruppe, jüngster Vorwurf ist die Übernahme vom Spital Zofingen durch das Swiss Medical Network gewesen, dann muss ich sagen, ja, wenn jetzt so eine Firma ein Spital zu teuer kauft, bekommt es wegen dem nicht bessere Tarife, weil der Kanton genehmigt die Tarife, die man zulasten von der Grundversicherung abrechnen kann. Also darum muss ich sagen, das ist ein unternehmerisches Risiko, wo aber die Versicherten nicht betrifft. Anders ist es bei den öffentlichen Spitälern, die defizitär sind und Defizite mit Steuergeldern gedeckt werden. Dort zahlt der Bürger. Aber bei einem Privaten, der ein Spital zu teuer übernimmt, zahlt der Bürger nicht. Wenn es schlecht läuft, zahlt der Aktionär, aber nicht der Bürger kollektiv. Und darum sehe ich die Kritik schlecht nicht.
Also, eine positive Geschichte eigentlich?
Ja, unbedingt. Also ich sage, mir ist lieber, übrigens hat, also ich wohne im Kanton Freiburg und zahle dort auch Steuern. Und seinerzeit hat der damalige CEO von Hirslanden am Kanton angeboten, das Kantonsspital zu betreiben, nicht zu kaufen. Das Betreiben. Er sagt, es bleibt im Kantonsbesitz, wir betreiben das. Und ich habe das dann der damalige Gesundheitsdirektorin gesagt, unbedingt ja sagen, weil Hirslanden wäre dermassen im Schaufenster, oder? Die könnten sich gar nicht erlauben, etwas falsch zu machen. Die müssen das Spital gut führen. Und umgekehrt, wenn es in die Hose geht, hat Hirslanden das Problem. Aber der Kanton hat es kein Risiko. Das hätte man unbedingt nicht wollen, aus ideologischen Gründen, weil sagen, das wäre das Beste gewesen.
Jetzt verstehe ich etwas im Moment nicht, Felix. Und zwar, du sagst, die können eigentlich positiv wirtschaften. Also, die Swiss Medical Network, das sind private Aktionäre und die möchten gerne etwas verdienen. Also, es scheint zu funktionieren. Und jetzt haben wir nebenan die anderen Spitäler, die öffentlich-rechtlichen Spitäler.
Die Defizit machen.
Die Defizit
nicht
machen.
Alle übrigens. Also, es gibt zum Beispiel am besten wirtschaften von allen öffentlichen und privaten tut zum Beispiel Thurmet. Also, der Thurmet gehört dem Kanton Thurgau. Also muss man sagen, es kommt sich nicht einmal darauf an, wer der Besitzer ist. Es kommt sich viel mehr darauf an, wie ist das Spital geführt.
Aber es gibt
offensichtlich Spitäler, die sind besser geführt.
Wieso geht man denn nicht bei Thurmet und macht Copy-Paste zum Beispiel ins Inselspital rein? Dann sagen wir, das Inselspital, wir haben ein riesen Problem. Wir verlieren Geld und Thurmet, die verdienen Geld. Also was machen
unbedingt,
die besser als
wir? Das hat gesagt, es gibt eine spannende Anekdote. Oder? Das vor 2 Jahren war das mal. Der Regierungsrat vom Thurgau war im Kanton Freiburg. Hat den Regierungsrat besucht und haben sich die 2 Gesundheitsdirektoren austauschen. Per Zufall sind beide SVP. Also Philippe Demierre von Freiburg ist SVP, der Urs Martin ist auch SVP. Und dann fragt Philippe Demierre und Urs Martin, wie viel Defizitdeckung schiebst du aber pro Jahr an euer Kantonsspital? Und dann sagt Urs Martin, Defizitdeckung? Nein, ich bekomme jährliche Dividenden. Unsere Steuerzahler bekommen jährliche Dividenden. Philippe Demierre hat mich dann auf den Arm, hat das nicht glauben. Und ich habe genau das gesehen. Oder? Danach habe ich der Direktion und Verwaltungsrat gesagt, hey, eigentlich müsstet ihr eine Studienreise ins Thurgau machen. Und du hast vorhin das Inselspital erwähnt. Der jetzt übrigens ein frischer Verwaltungsratspräsident, das ist der ehemalige CEO vom Kantonsspital Baden, auch ein Kantonsspital, das ich finde, das sehr gut wirtschaftet. Also ein guter Move. Ja, man muss von denen lernen, was besser machen, statt jammern.
Was ist denn bei den einen gut und bei den anderen schlecht? Werden zum Beispiel die Löhne schlechter zahlt im Thurgau als in Bern?
Nein, also zum Beispiel der Lohnvergleich ist extrem. Also am Kantonsspital Freiburg verdient man besser als im Thurgau. Das ist ja noch der andere Witz, oder? Weil im Kanton Freiburg, obwohl man das Spital operativ, also nein, man hat juristisch in eine Aktiengesellschaft ausgelagert, die am Kanton gehört, aber das Personal ist ging noch unter dem Personalreglement vom Kanton.
Und das ist ein Spital, das rote Zahlen macht, oder nicht?
Also brutal rote Zahlen, ja. Also zahlt die Leute noch besser, oder? Das ist ja der Widerspruch. Wenn man die Leute gut zahlt und man hat wirtschaftliche Probleme. Also, wenn man jetzt die Leute würde schlecht zahlen und man hätte wegen dem nur schlechte Leute und macht wegen dem ein Defizit, dann würde ich noch sagen, ja, das ist das Problem. Aber nein, man zahlt sie besser als Konkurrenz, aber wirtschaftet schlechter. Also, muss ich sagen, das ist doch definitiv ein Managementproblem.
Aber da kommen wir jetzt als Krankenkassenzahler kommen wir jetzt richtig blöd vor, muss ich sagen.
Oder? Ja, ich komme mehr aus Steuerzahler blöd vor als aus Krankenkassenprämienzahler.
Ja, ich zahle es ja doppelt, oder? Ich zahle es in der Krankenkassenprämie und ich zahle es nachher noch in den Steuern.
Ich muss sagen, als Prämienzahler zahle ich offensichtlich einen adäquaten Tarif für die Leistungen im Kantonsspital Freiburg, weil die Kantonsregierung hat den Tarif genehmigt. Und die gleiche Kantonsregierung, die einen Tarif vom öffentlichen Spital genehmigt, deckt noch als Defizit. Da muss ich sagen, was macht die Regierung genau?
Könnte man denn nicht sagen, wir gehen jetzt in Thurgau und machen dort eigentlich einen Abklatsch und sagen, so kann es funktionieren und genau so müsst ihr auch funktionieren. Und wenn ihr nicht so funktioniert, kommen wir keine Rappen mehr über.
Müsste man machen. Ich würde sagen, nicht Copy-Paste. Es gibt schon gewisse Rahmenbedingungen, die im Kanton Freiburg anders sind. Zum Beispiel Zwischsprachigkeit. Kanton Freiburg hat eine Uni, die ein volles Medizinstudium anbietet. Darum auch der Anspruch hat, dass das Kantonsspital so quasi auch so ein bisschen Unispitalstatus muss haben, also man muss Leistungen anbieten wegen der Uni, wegen dem Medizinstudium, wo man vielleicht aus betrieblichen Gründen vielleicht nicht unbedingt würde anbieten.
Ja. Hast du jetzt gemerkt, du hast ja aber gesagt, oder? Und immer wenn ich ja aber höre, dann sage ich, dann ändern wir wirklich nichts.
Nein, das kenne ich nicht so. Ich sage, man muss in die Thurgau gehen und lernen und sich gut überlegen, was wir übernehmen und was können wir nicht übernehmen. Also man muss nicht alles einfach blindlings übernehmen, aber gut führen. Oder? Ich sage, oder das Problem im Kanton Freiburg ist zum Beispiel auch, dass das Kantonsspital über Jahre in sich nicht klar ist über die Strategie, über den Standort. Was macht man in welchem Standort? Oder? Und das ist in jedem Unternehmen so. Wenn du irgendwie nicht eine klare Strategie hast, wenn die guten Leute nicht wissen, woher es geht mit dieser Firma, dann gehen die guten Leute. Und die schlechten bleiben noch. Ich sage es jetzt ein bisschen plakativ. Oder? Das ist ein rein unternehmerisches Problem.
Gehen wir ganz schnell zu der Abnehmspritze. Welches anderes Thema. Ich bin noch nie konfrontiert worden mit jemandem, der das macht. Oder ich weiß es wenigstens nicht, dass er es macht oder sie das macht. Man redet auf jeden Fall davon, dass jetzt ein neuer Trend. Der Trend ist teuer und der läuft interessanterweise sehr oft über die allgemeine Krankenkasse. Das bedeutet, dass ich mitzahlen muss, wenn sich jemand entscheidet, die Spritze zu machen, zahle ich als Krankenkassenzahler mit. Ja. Ist das gerechtfertigt?
Ich finde, grundsätzlich ist es gerechtfertigt. Jetzt muss man über die Bedingungen reden. Es ist ja übrigens nicht so, dass die Krankenkasse einfach zahlt, wenn jemand das Gefühl, Lust hat, abzunehmen und einfach das Gefühl hat, ja, ich mag nicht weniger essen, das ist mir irgendwie zu anstrengend oder so. Übrigens, mit dieser Spritze isst man dann wirklich weniger, oder? Weil es ist ja genau, was tut eben den Appetit hemmen, oder? Aber über das können wir reden. Aber es ist klar, die Kriterien sind festgelegt, oder? Es muss jemand A, stark übergewichtig sein, es muss jemand andere Sachen schon probiert haben, ohne Erfolg, oder? Und dann finde ich, also, wenn jemand halt wirklich, oder jemand, der irgendwie 150 Kilo wägt, dem kann man nicht sagen, du musst joggen, um abzunehmen. Oder vielleicht muss er halt mal im Wasser anfangen. Aber klar, man muss Bewegung und Ernährung im Griff
haben. Aber wir gehen ja davon aus, was wir erfahren, auch weißt, wenn du in den People-Magazinen siehst, sagt, ich nehme jetzt die Spritze, ich habe das jetzt gemacht, die haben nicht wirklich wahnsinnig übergewichtig. Die sind vielleicht ein bisschen moldig oder so und haben das überkommen.
Nein. In der Regel ist die selber zahlt.
Also, ja. Ich schnell Zahlen von der CSS 2024 haben sie schon mal 30 Millionen abgedrückt, allein für die
ja.
Spritzer.
Also ich finde, es ist ein gesellschaftliches Thema, wo man darüber reden soll. Ich bringe jetzt ein Beispiel. Ich bin letzten Dezember mit einer Gruppe von Gesundheitsfachleuten in Dänemark gewesen. Dänemark ist ein Sozialstaat, oder? Ganz klar. Oder? Dänemark zahlt die Spritzer nicht. Über das staatliche Gesundheitssystem.
Und die wichtigste Firma ist in Dänemark?
Und die wichtigste Firma, die daran verdient, ist in Dänemark. Also, und darum sage ich, es ist eine gesellschaftliche Debatte, die man führt. Es gibt übrigens in Dänemark auch einen kleinen privaten Bereich. Es gibt auch private Krankenkassen. Wir sind einige besuchen und haben genau das gefragt. Oder? Und die Krankenkasse hat gesagt, ja, weil der Staat nicht zahlt, haben wir es übernommen. Und wir haben nicht ein Jahr lang ins Tür gezogen. Weil es so dermaßen teuer war und wie hat die Prämie dermaßen erhöhen, dass man es gestoppt hat. Oder? Und jetzt kann man, oder was ich damit sagen will, eine Gesellschaft kann auf verschiedene Arten gesellschaftliche Probleme lösen. Und ich sage nochmal, also Übergewicht ist zwar für die Betroffenen eine Krankheit, wir haben auch mehr psychische Krankheiten, aber wir haben hinterdran gesellschaftliche Probleme, die dazu führen, dass eben die Krankheiten zunehmen. Und ich finde schon, oh, wir müssen auch über das reden. Weil wenn man jedes gesellschaftliches Problem über die Reparaturmedizin lösen will, dann wird das irgendwann nicht mehr finanzierbar. Oder? Aber wenn man, jetzt komme ich halt ein bisschen plump, oder, und sage, gerade beim Thema Übergewicht ist es sehr heikel, auch über Selbstverantwortung zu reden. Oder sagen die Leute, ja, also, hey, ich habe es ja probiert, so, es ist nicht gegangen. Und so. Aber ich sage ganz klar, es ist physikalisch klar. Also, man kann nicht, wenn man zu wenig isst, übergewichtig werden. Also, das ist eigentlich völlig klar. Es gibt unterschiedliche Stoffwechsel.
Da wären wir schon bei der Energiediskussion schon fast, oder?
Ja, schon. Aber mir ist schon das Problem, oder? Also, ich sage sozusagen, die Kehrseite von unserem Sozialstaat ist sozusagen schon die Eigenverantwortung nimmt ab, weil der Staat, ja, der Staat finanziert alle Probleme, die man sich einhandelt, mit zu wenig Selbstverantwortung.
Oder? Bleiben wir da ganz schnell bei den Abnehmspritzen. Es gibt Ärzte, die sagen, es ist ein riesen Problem, weil vermutlich wird die Spritze ein Leben lang beansprucht. Das heisst, wenn er das Gewicht tatsächlich in den Griff bekommen hat, wenn er die absetzt, fängt er wieder an, genau gleich an zu funktionieren. Also wird ein Leben lang das konsumieren und das ist gewaltig für die Kosten.
Ja, das ist sozusagen, Abnehmspritze ist sozusagen das Methadon-Programm vom
Übergewicht. Und dann haben wir plötzlich immer mehr von denen, oder? Und das gibt gewaltige Kosten. Jetzt gibt es Ärzte, die sagen, okay, wenn du wirklich so übergewichtig bist, dann kannst du bei mir unter einen Schragen, oder aufschragen, besser gesagt, ich mache dir eine Magenverkleinerung machen, oder ein Magenband oder irgend so etwas, und dann ist dann wirklich endgültig Ruhe. Aber das ist dann ein einmaliger Eingriff, der kostet ein bisschen etwas, aber nachher ist Ruhe.
Ja. Das ist so. Ich habe gerade zufälligerweise mit jemandem geredet, der so eine, übrigens ist es nicht mehr Magenband, mittlerweile sind es Bypass, oder? Also, aber es ist klar, der Effekt ist das gleiche, oder? Also man kann schlichtweg weniger essen, man kann gar nicht mehr so viel essen. Und das ist natürlich dann schon ein massiver Eingriff. Ja, das macht. Es gibt übrigens Leute, die das rückgängig machen wollen, weil sie dermassen leiden unter dieser Verhaltensänderung, dass sie es lieber, rückgängig machen wollen. Aber ich sage, es ist ein Problem, und ich finde, es ist eine gesellschaftliche Diskussion. Und übrigens, oder, wir haben ja direkte Demokratie. Oder? Alle reden ging von diesem Leistungskatalog. Oder? Aber über den Leistungskatalog von der Grundversicherung tun wir ja gar nie abstimmen. Über die Abnehmspritze hat auch nicht das Parlament entschieden. Das sind Verwaltungsentscheide. Dort haben wir übrigens ein Problem. Also, wir in unserem System, die Verwaltung hat ging mehr Macht und die Politik redet, aber handelt nicht.
Also, wenn du von Leistung redest, dann sagst du, der Leistungskatalog wird grösser, der wächst.
Der wächst.
Und alter Mist kommt nicht raus und ist immer noch drin. Kann man immer noch machen in diesem Fall. Und es kommt immer Neues dazu. Also, irgendwann kommen noch Streicheleinheiten dazu, damit es ein bisschen besser geht.
Ja, und ging mit dem Argument, wenn wir das nicht zahlen, ist das Nichtstun ist noch teurer.
Dann wird er psychologisch ein Problem nachher und dann wird er noch teurer. Dann ist ein Leben lang beim Psychiater.
Richtig. Und darum sage ich, ja, also, wenn wir so argumentieren, müsste eigentlich die Krankenkasse auch meine Ferien zahlen. Weil ohne Ferien, hat man ja arbeitsrechtlich, um sich zu erholen.
Also die Idee hast du gesetzt, das kannst du
sicher sein. Es muss unbedingt den Leistungskatalog, mindestens die Hälfte von der Ferien müsste die Krankenkasse zahlen.
Und warum ist das nicht demokratisch? Man könnte ja einmal pro Jahr die Leistungen nennen und in eine Abstimmung bringen und dann könnten die Leute selber sagen, ja, das ist akzeptiert, das ist nicht akzeptiert.
Das ist natürlich schwierig, oder? Also, wenn man das so macht.
Es kommt wieder ein Ja-Aber, oder?
Ja, da kommt ein Ja-Aber. Aber sorry, ich bin nicht wirklich so simpel gestrickt. Also, weil, wenn ich sozusagen Nichtraucher, die sagen, Raucherentwöhnung soll man nicht zahlen, die Raucher sollen höhere Krankenkassenprämien zahlen, obwohl sie ja schon Tabaksteuer zahlen massive TAV ein, das gleiche beim Alkohol, oder? Bestimmen die einen über die anderen. Nein, ich finde, da bin ich beim Andreas Keusch, oder? Ich sage, egal was in diesem Leistungskatalog ist, jede medizinische Leistung sollte wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Oder? Und da müssen die Krankenkassen wirklich mehr Kompetenz bekommen, dass sie das auch ein bisschen
aber wenn es ja, aber eben immer kommt, dann ist die Zweckmäßigkeit zum Beispiel in Frage gestellt. Weil das haben wir, es ist zwar zweckmäßig vielleicht, aber nicht wirtschaftlich. Oder irgendeines von diesen drei stimmt noch nicht überein. Und trotzdem wird es gemacht, weil sie ja abkommt. Und
nein, aber
das kann man ja nicht beweisen, oder? Ob die Kosten in Zukunft wirklich höher wären.
Mal, aber man kann es natürlich evaluieren. Und das wird zu wenig gemacht. Oder? Das wird zu wenig evaluiert, was ich jetzt die Leistungen verfolgen. Oder? Ich meine, die Hypothese ist ja nicht dumm. Das muss sagen, okay, wenn man jetzt die Abnehmspritze zahlt, auch wenn sie teuer ist, haben wir weniger Folgeschäden, wie irgendwie Gelenkschäden, Diabetes Typ 2, das weiss man, das hat mit Übergewicht zu tun, es sind vor allem Übergewichtige. Darum hat man ja die Medikamente auch für Übergewichtige, für Diabetiker erfunden und hat jetzt gemerkt, sie haben den Appetit, bin nicht Übergewichtigen oder bin nicht Diabetiker. Also darum finde ich, nein, es geht eigentlich nicht darum, plump ja oder nein, sondern bei welchen Leuten zahlt man und bei welchen nicht. Oder,
kannst du da die Hand ins Feuer haben, dass tatsächlich nur dort, wo es medizinisch angezeigt wird, ist, die Abnehmspritze auch verschrieben wird.
Nein, das kann ich nicht. Und darum sage ich ja, man muss den Krankenversicherer unbedingt ein bisschen solidere Instrumente in die Hand geben, dass sie eben das prüfen können. Und das muss in den Tarifverträgen auch klar vereinbart. Ich finde, man muss weniger in den Gesetzen regeln und mehr in den Tarifverträgen, weil die Verträge kann man ja mal ändern, wenn man sieht, dass es nicht gut ist. Weil alles, was man gesetzlich regelt, ist in der Regel kaum mehr veränderbar.
Das heisst also, der Versicherer müsste eigentlich Daten haben vom Patienten. Und jetzt müsste beispielsweise jetzt gerade bei der Abnehmensspritze müsste sagen, ich hätte ja gar nicht so eine wahnsinnige, ist nicht, gar nicht so wahnsinnig schwer gewesen, für seine Grösse. Wieso, Doktor, hast du das verschrieben?
Also nicht im Einzelfall, aber grundsätzlich müsste Versicherer also die Versicherer und Mediziner müssen die Daten gemeinsam auswerten. Und Mediziner müssen die Behandlungsrichtlinie definieren. Das ist die gute Rollenteilung. Aber Daten gemeinsam auswerten. Und dort haben wir ein Datenschutzproblem, das ich finde, wo der Bevölkerung nichts nützt. Oder? Ich meine, das ist doch im Interesse von allen, wenn ein Krankenversicherer Daten auswertet und dann zusammen mit dem Mediziner sozusagen die Lösungen aushandelt.
Der Krankenversicherer hat ja Daten, oder? Er zahlt ja Leistungen.
Nur Abrechnungsdaten.
Oder? Ja. Aber da sieht er ja ungefähr, was los ist.
Sieht schon viel, aber er sieht zum Beispiel die Diagnose nicht. Und darum finde ich, gemeinsam Daten nutzen, gemeinsam Daten auswerten und gemeinsam Schlüsse daraus ziehen. Weil ich finde, es ist wichtig, dass man mit den Daten der Krankenversicherer etwas macht. Aber es ist wichtig, dass Mediziner die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und ich finde, es wäre nicht gut, wenn Krankenversicherer sagen, was medizinisch gemacht werden soll oder nicht. Aber Krankenversicherer sollen dort mitreden, wenn es um die Evaluation geht. Wo man kann anweisen kann, sieht er jetzt hier, da haben wir ein medizinisches Problem. Oder? Es gibt ja diverse Sachen. Oder? Kürzlich hat jetzt gerade die Finanzkontrolle also einen Bericht rausgegeben, wo sie gesehen haben, es werden zu viele MRI, es werden zu viele TC, es werden zu viele Ultraschall gemacht. Oder? Und dann kommt die Finanzkontrolle und sagt, aha, ja, die Versicherer sollen besser kontrollieren. Dann muss ich sagen, das ist der falsche Weg. Oder? Wenn ein Versicherer das Problem bei der Rechnungskontrolle lösen will, ist ja schon alles gemacht. Und dann muss nur frustrierte Leute. Oder? Nein, man muss die Spielregeln ändern, so dass sie sich richtige Medizin lohnt und man muss Qualität berücksichtigen. Das grösste Problem, das wir jetzt im Krankenversicherungsgesetz sehen, es wird nur Quantität vergütet. Es hat niemand einen Anreiz für weniger, aber bessere Medizin. Das müssen wir ändern.
Ich habe noch ganz kurz zwei Fragen, die du vielleicht mit Ja und Nein kannst beantworten, weil sonst rennt uns die Zeit endgültig vorbei. Wir gehen vom TARMED zum TARDOC. Bringt das etwas Ja und Nein?
Bringt etwas, ja.
Okay. Und wir haben FAS, das heisst ambulante Leistungen und Leistungen im Spital werden gleich vergütet.
Das bringt auch etwas, und zwar vor allem die zwei Sachen zusammen, die bringen etwas. Es braucht die richtige Finanzierung und die richtige Tarifierung. Aber was eben noch fehlt, ist, dass der Qualitätsaspekt keine Rolle spielt bei diesem ganzen Finanzieren. Also ich kenne keine andere Branche, wo Qualität keinen Einfluss auf den Preis hat.
Und noch eine ganz letzte Frage. Mit FAS sind auch Kantone noch immer verpflichtet. Also sie helfen ambulant mithelfen und sie helfen auch im Aufenthalt im Spital mithelfen. Vorher war das so, dass sie im ambulanten Bereich nichts gemacht haben. Es ist voll über Krankenversicherer gegangen. Ist die Gefahr gross, dass sie einfach mehr Steuern zahlen jetzt in Zukunft?
Nein, das würde ich sagen, nicht, weil Krankenversicherer haben ja genau den gleichen Anreiz, die Kosten, die Rechnungskontrolle richtig zu machen, die Rechnungskontrolle gut zu machen. Was die Instrumente noch müsste verbessert werden, das haben wir vorhin diskutiert. Nein, ich habe das Gefühl, nicht. Grundsätzlich ist es richtig. Man hätte sich aber auch ein anderes System, ein simples System vorstellen können. Man hätte sagen können, Krankenkassen zahlen alles und dafür werden Prämienverbilligungen gezielt erhöht.
Also wir laden die heute schon ein, Felix, für 2028, wenn FAS eingeführt wird.
Also ich bin sicher, das grosse Problem, übrigens auch bei FAS, ist wie bei anderen Revisionen, die das Parlament beschlossen hat, dass die Verwaltung auf Verordnungsebene übertreibt. Das sehen wir beim elektronischen Patientendossier. Die Gefahr besteht auch bei FAS, dass man auf Verordnungsstufe eine Haufen Gaga-Regulierung macht, die das Ganze nur kompliziert und bürokratisch macht.
Felix Neuli, ganz herzlich Dank, dass du bei Aktiv Radio vorbeigekommen bist.
Hast du gern geschehen.
Aktiv Radio Interview.